Ja, das war die Präsentation ohne Präsentation, aber trotzdem vielen Dank. Ich glaube, wir haben das alle verstanden und ich hoffe, wir haben so ein paar Gedanken mitgenommen. Die Ranger machen ja immer ganz seltsame Sachen. Sachen, die eigentlich vor 100 Jahren noch selbstverständlich waren. Zum Beispiel Essen überm Lagerfeuer machen. Das machen die Ranger. Früher, vor 100 Jahren, konnten das viele Menschen. Oder in der Natur übernachten, bivakieren. Das war vor 100 Jahren für viele Menschen irgendwo eine Selbstverständlichkeit oder die wussten, wie das geht, worauf man achten muss. Machen wir als Ranger. Knoten und Bünde waren vor 100 Jahren für viele Leute irgendwo eine Selbstverständlichkeit. Es gibt noch was anderes, was früher viele Leute wussten und was heute fast keiner mehr weiß. Wie man Mehl oder Korn herstellt. Wir fangen mal an. Das war früher nicht so mit so einem Mähdrescher, sondern mit einer Sense. Und wenn die Technik jetzt genau zugehört hat, habt ihr ein Stichwort gehört. Das hieß Sense, genau. Da habe ich euch einmal eine Sense mitgebracht. Das ist eine sehr moderne Sense. Und mit dieser Sense wurde das Korn abgemäht. Zum Beispiel so, irgendwo in den Bergen. Oder wie auf dem nächsten Bild mit einer anderen Sense, ganz genau. Wenn das Korn abgemäht war, wurde es zusammengebunden zu sogenannten Garben. Und dann wurde es mitgenommen und dann hat man was damit gemacht. Es wurde gedroschen. Das hier ist ein Dreschflegel. Ein ganz komisches Wort. Das ist ein langer Stab, ein Stock und oben hängt beweglich so ein kleinerer Stock oder so ein Brett dran. Und mit diesem Flegel hat man auf das Korn eingedroschen, wie im nächsten Bild hier. Da seht ihr das. Manche Leute machen das heute noch auf manchen Märkten, um das so zu demonstrieren. Könnt ihr was sehen? Ich gehe ein bisschen zur Seite. Um das zu demonstrieren, wie das früher so gemacht wurde. Das macht ziemlich Krach, je nachdem, ob man da drunter einen Steinboden oder einen Holzboden hat. Also ich habe das mal im Video gesehen, das ist relativ laut. Und der Sinn dieses Dreschen ist, dass die Körner aus den Ähren heraus geprügelt werden, muss man fast sagen, oder gedroschen werden. Das Problem ist nur, man kriegt nicht nur die Körner raus, sondern eine ganze Menge Dreck, Unrat, zusätzliche Sachen, die man gar nicht haben will, die sogenannte Spreu. Und die muss man jetzt irgendwie trennen von den Körnern. Und das macht man so. Es wird das Korn hochgeworfen und dann kommt der Wind, der weht und die Spreu, die ist sehr leicht, die wird vom Wind einfach zur Seite weggeweht und die schwereren Körner, die fallen runter. Ich habe hier nochmal ein Bild, ich glaube, das ist in Afrika irgendwo, sieht zumindest ein bisschen so aus, wo das Korn hochgeworfen wird und jedes Mal, wenn der Wind darüber geht, die Spreu wegweht, dann bleibt irgendwann das Korn übrig. Ja, und aus dem Korn kann man dann nachher Mehl machen. Früher war das ganz normal. Das Volk Israel, das kannte das eine Zeit lang auch nicht. Die wussten auch nicht, wie man das mit so Korn macht und anbauen und so. Denn das Volk Israel zog 2 Generationen lang durch die Wüste. Die waren Nomaden. Die hatten keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann haben die das neue Land eingenommen, Kanaan, haben die damaligen Leute, die dort gelebt haben, vertrieben oder auch umgebracht. Aber nicht alle natürlich. Und dann haben die Israeliten in ihrem neuen Land gewohnt. So, und dann mussten die irgendwie was ganz Neues lernen. Ja, wie machen wir das denn jetzt mit dem Anbauen? Und das haben sie sich von den Völkern ringsum so ein bisschen abgeguckt. Wie machen die das denn? Oder wie haben das denn unsere Vorgänger hier in diesem Land gemacht? Wie baut man denn Getreide an? Das war eins, was sie sich abgeguckt haben. Aber die haben sich noch viel mehr Sachen abgeguckt. Zum Beispiel, was die anderen Völker alles so geglaubt haben. Eigentlich hatte Gott ihnen mal gesagt, im allerersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber die Israeliten, die dachten sich, aber die anderen Götter, die hier so in Kanaan sind, die sind irgendwie auch sehr attraktiv. Die haben was. So eine Spiritualität, die ist irgendwie cool. Und besonders so diese Baals-Gottesdienste, die sind so richtig lebendig und bunt, viel interessanter als so ein Gottesdienst für Jehova. Und das war alles so ein bisschen nüchterner und nee. Das war irgendwie viel schöner. Ja, und man hat sich so ein bisschen angepasst, man hat so ein bisschen geguckt, was machen die anderen. Das war so der Zeitgeist. Man machte halt das, was die anderen auch so machen. Und jeder baute sich dann so ein bisschen seinen Glauben so zusammen. So ein bisschen davon. Jahwe war ja auch noch da, den hat man ja nicht komplett vergessen. Aber andere Sachen gab es dann auch noch. Erinnert mich irgendwie ganz stark an unsere heutige Zeit. Aber nun ja. Also man hat so seinen Glauben sich selbst zusammengebastelt. Aber weil Gott gesagt hat, ich will euer einziger Gott sein, hat ihm das nicht gefallen. Also zieht sich Gott zurück. Das Blöde war jetzt, dass die Israeliten nicht besonders stark waren. Und nachdem sie nicht mehr die Hilfe von Gott hatten, kamen die anderen Völker und haben die alle wieder unterdrückt und fertig gemacht. Oh, und dann haben die Israeliten gejammert. Oh nein, das ist so schlimm. Gott, hilf uns. Und Gott hilft ihnen tatsächlich. der beruft einen ganz speziellen Leiter, der kommt, der hilft den Israeliten, der befreit sie wieder von ihren Unterdrückern, den Israeliten geht's wieder gut, sie danken Gott, feiern Gott wieder. Kaum ist der Leiter tot, geht das Ganze von vorne los. Die Israeliten vergessen Gott oder nicht mehr so stark, machen so ihre eigenen Kompromisse, bauen sich ihren Glauben zusammen, den Israeliten geht's schlecht, sie jammern, Gott hilft, der beruft einen Leiter. Das ging immer so rauf und runter. Viermal. Und jetzt sind wir beim fünften Mal. Die Midianiter und die Amalekiter, das sind die Feinde von Israel. Und die waren so fies, die sind jedes Mal gekommen, wenn die Israeliten gesät haben oder wenn sie ernten wollten und haben alles weggenommen. Alles. Und was sie nicht mitnehmen konnten, haben sie kaputt gemacht. Die haben alles zerstört, alles kaputt gemacht. Die wollten die Israeliten fertig machen. Das heißt, wer irgendwie noch was zu essen hatte, der hat das versteckt. Ist in die Berge gegangen mit seinen Tieren oder hat ganz heimlich alles gemacht. Und man konnte früher keltern, Wein keltern. Ich zeige euch mal, ich habe ein Bild, wie so eine Kelte heute aussieht. Das kann man nicht so gut erkennen. Das ist ein ganz großer Kasten, kann man sagen. Und da werden die ganzen Weintrauben reingeschmissen. Und im nächsten Bild seht ihr, was die mit den Weintrauben gemacht haben. Die haben mit den Füßen, sind die da rumgelaufen, auf den Weintrauben drauf rumgetrampelt. Und dann lief unten der Saft raus. Da hatten sie so einen kleinen Auslauf. Und dann lief der Saft bzw. der Wein raus. Im nächsten Bild seht ihr das nochmal insgesamt. Genau, da seht ihr nochmal hier den großen, so eine Art Bottich. Und da haben die Leute drin den Wein gekeltert. Man konnte so einen Kelter auch so bauen, dass man nicht so ein Gefäß baut, sondern dass man eine Kuhle in einen Felsen schlägt, so eine Vertiefung. Und das hat einer gemacht in Israel, der hieß Gideon. Und er hat so eine Kuhle, so einen Kelter gebaut. Und da drin hat er komischerweise nicht den Wein gekeltert, sondern der hat das Korn da drin gedroschen. So auf die Art, wie die das früher gemacht haben, mit so einem Dreschflegel. Warum hat er das denn gemacht? Weil er Angst hatte. Der hat das heimlich gemacht. Er wollte nicht entdeckt werden, dass die Midianiter oder Amalekiter nicht wieder ankommen und denen das ganze Getreide wegnehmen. Und der Vorteil war, er war da so ein bisschen geschützt. Die lauten Schläge vom Dreschflegel, die wurden so ein bisschen abgedämpft. Das haben dann die anderen nicht so gehört. Das hat nicht so weit hinausgeschallt. Man konnte das nicht so gut sehen. Es war wahrscheinlich auch total unpraktisch, denn wenn man jetzt Spreu vom Weizen trennen will oder vom Korn, da weht ja auch wenig Wind. Also ich glaube, das war ziemlich anstrengend und ziemlich komische Situation, in einem Weinkelter Korn zu dreschen. Aber der Gideon hatte Angst. Und dann kriegt er Besuch von einem Mann. Das war eigentlich ein Bote Gottes. Das war eigentlich sogar Gott selber, der dort in Form eines Engels zu ihm kam. Aber der Gideon hat das gar nicht gemerkt. Und dann sagt der Gideon was ganz Komisches. Da sagt der Engel was ganz Komisches zu Gideon. Er sagt, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Könnt ihr euch das vorstellen? Gideon, der sich da versteckt, der Schiss hat, der Angst hat, der in der Weinkelter Korn drischt, weil er Angst hat vor den Feinden, der wird jetzt begrüßt mit, du bist ein tapferer Held. Also da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder hat er das nicht ernst gemeint, vielleicht war das ja ironisch. Das heißt, ironisch, man sagt was und meint genau das Gegenteil. Ne? Zum Beispiel, heute oder dieses Jahr, ne, der Winter, der war ja so kalt. Wir hatten so viel Schnee wie noch nie vorher. Das war der kälteste Winter mit am meisten Schnee, das wir jemals hatten. Ne? Ja, das nennt man dann Ironie. Vielleicht war das so gemeint von dem Engel. Vielleicht hat er den veräppelt. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, der Engel hat prophetisch geredet. Der hat zu Gideon was gesagt, was noch in der Zukunft lag. Was Gott mit ihm machen wollte. Gott wollte den Gideon berufen und er wusste genau, was er mit Gideon vorhat. Und obwohl die Umstände ganz komisch aussahen, er selber Angst hatte und der Gideon sich selber überhaupt nicht heldenhaft gefühlt hat, hat der Engel zu ihm prophetisch gesagt, du bist ein tapferer Held, weil er wusste, dass Gott ihn berufen hat. Und da bleiben wir mal stehen. Dasselbe sagt Gott zu uns. Er sagt, ihr seid vielleicht nicht tapfere Helden, aber ihr seid geliebt. Ich habe was vor mit dir. Ich mag dich. Gott redet Gutes über dein Leben aus. Und zwar nicht nur über die Christen. Denn der Gideon, der war nicht besonders fromm. Als der Mann ihn dann gefragt hat oder als der ihn begrüßt hatte, da hat der Gideon nur gejammert. Oh, Gott hat uns verlassen. Gott ist schuld. Gott hilft uns nicht mehr. Das ist alles schrecklich und schlimm. Der hat gar nicht gesehen, dass er vielleicht selber auch Schuld hatte. Der hat nur Gott die Schuld gegeben. Ja, und war also ganz, ganz komisch drauf, ganz ängstlich. Und trotzdem sagt der Engel zu ihm, du bist ein tapferer Held. Weil Gott gut über dein Leben denkt und redet. Vielleicht lassen wir das mal so an unseren, nicht nur an unseren Kopf, sondern auch an unser Herz ran heute Morgen. Gott redet gut über dein Leben. Gott spricht Gutes über dein Leben aus. Er hat gute Gedanken, völlig ohne Hintergedanken. Er liebt dich und er will Gutes für dein Leben. Er will, dass dein Leben das beste Leben wird, was du haben kannst. Gott redet gut über dein Leben. Gott denkt gut über dein Leben. Irgendwann hat der Gideon das geschnallt, dass das ein Engel war, dass das Gott selber war, der da gesprochen hat. Und er hat das angenommen und gesagt, okay, gut, du hast einen Auftrag für mich. Ich soll mein Volk befreien, wie auch immer. Alles klar, ich mach das. Und dann hat Gott zu ihm geredet und hat gesagt, Gideon, du bist ein tapferer Held. Ich habe was mit dir vor. Ich habe dich berufen. Ich will was mit dir tun. Aber da ist in eurer Familie so eine Statue, so eine Baalsstatue und ein Standbild von der Aschera. Das waren also so okkulte Gegenstände, gehörte mit zu dieser Religion, die es dort in Kanaan gab. Und er hat gesagt, das geht nicht. Das kann nicht gleichzeitig da. Du kannst nicht mir nachfolgen, du kannst nicht mit mir zusammen sein und gleichzeitig so ein Baalsstandbild da haben, solche Götzen da haben. Das muss weg. Das muss weg. Aber der Gideon, der hat immer noch Angst. Denkt, oh, was mache ich hier? Die Leute, was denken die? Dann verletze ich ja die religiösen Gefühle meiner Familie, weil die beten das an. Und oh, was mache ich jetzt? Gott hat aber gesagt, ich soll das wegmachen. Dann hat er das heimlich gemacht, in der Nacht. Hat sich ein paar Leute geholt und ist nachts heimlich losgegangen, hat diese Baalstatue umgerissen, hat dieses Aschera-Standbild genommen, das war aus Holz. Das hat er einen Altar gebaut für Gott, hat das Holz da drauf gelegt und verbrannt und Gott ein Opfer gebracht. Und am nächsten Tag wachen die Leute auf und denken, boah, was ist hier los? Baal ist kaputt. Was machen wir jetzt? Wer war das? Wer ist das gewesen? Und natürlich kam das irgendwann raus, wer das war. Irgendwann kamen die Leute drauf, das ist Gideon. Und dann waren die nicht mehr besonders freundlich, nicht mehr besonders liberal und großzügig und hatten keine Kompromisse mehr, sondern die haben gesagt, Gideon muss sterben. Der muss weg. Der hat unseren Baal kaputt gemacht. Und dann wollten die den umbringen. Und dann hat der Vater von Gideon was ganz Schlaues gesagt. Der hat gesagt, pass mal auf, wenn Baal wirklich ein Gott ist, dann soll er sich doch selbst verteidigen. Müsst ihr doch nicht machen. Dann soll Baal den Gideon bestrafen. Tja, haben die Leute gedacht, recht hat er. Und was ist passiert? Nix. Genau, gar nichts ist passiert, weil Baal nicht Gott ist. Gott redet gut über dein Leben. Er redet Gutes über dein Leben, aber wie sieht das in deinem Leben aus? Wir haben natürlich heute in unserem Leben keine Götzen mehr. Nicht mal solche Bilder, die wir anbeten. Wer macht das schon zu Hause? Ganz wenige. Aber wir haben andere Götzen. Wir haben andere Dinge, die in unserem Leben so wichtig sind. Das Erste, was mir einfällt, ist immer das Geld. Geld, Macht, Reichtum, Sicherheit, die damit verbunden ist. Das ist für die meisten Menschen in Westeuropa und weiß noch und weit darüber hinaus wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, was wir haben können. Sicherheit durch Geld. Und das macht was mit uns Menschen. Viele Menschen opfern ihr ganzes Leben, ihre Gesundheit, ihre Familie, alles, was sie haben, alle Freundschaften, opfern das für Geld, für Sicherheit. Das ist oberste Priorität, das höchste Ziel. Das regiert uns. Geld regiert die Welt. Nicht nur in dem Sinne, dass Leute Macht haben, sondern Geld regiert die Welt, indem es unsere Herzen gefangen nimmt und alles, was wir denken, was wir machen, was wir tun, bestimmt. Und da müssen wir aufpassen. Und Gott sagt, ich will das nicht. Dieser Götze muss weg. Nicht, dass ihr jetzt alle arm werden müsst und euer Geld verschenken müsst, obwohl das Jesus auch mal zu einer Person gesagt hat. Aber das darf nicht euer Götze sein. Das darf nicht die Nummer eins in eurem Leben sein. Das muss weg. Ich kann mit diesen Götzen nichts anfangen. Oder in der Schule, ganz oft, auch am Arbeitsplatz, Mobbing. Man redet schlecht über andere Leute. Vielleicht sind die sogar doof, vielleicht machen die sogar blöde Sachen, aber dann fängt man noch an, hintenrum nochmal über sie zu lästern. Und sagt, wo hast du gesehen, wie die sich benommen hat? Hast du das Kleid von der gesehen? Das hat überhaupt nichts mit Mode zu tun. Ne? Sieht ja furchtbar aus, was für ein T-Shirt die anhat. Ja, das ist 10 Jahre alt. Bäh, ist die doof. Und man fängt an, schlecht zu reden und fängt an, eine schlechte Atmosphäre zu schaffen. Solche Eigenschaften, solche Charaktereigenschaften, die können so groß werden in unserem Leben. Und Gott will, dass die weg sind. Gott will die loshaben. Die müssen weggeräumt werden. Oder viele andere Dinge, die in eurem Leben Gott verdrängen vom ersten Platz. Denkt mal darüber nach. Was ist euch wichtiger als Gott? Was bestimmt eigentlich euer Leben? Worüber denkt ihr am meisten nach? Und das sind da meistens die Götzen der heutigen modernen Gesellschaft. Und Gott sagt, Gideon, das muss weg. Damit kann ich nichts anfangen. Das hat Gideon gemacht, er war gehorsam. Und dann ging's los, dann sollte er die Amalekiter vertreiben. Ja, wie hat er das denn gemacht? Der hat alle Leute zusammengerufen, die er so kannte und die in seinem Land waren, und hat 32.000 Menschen, Männer, zusammengekriegt. Das ist ja schon mal cool. Das Problem war, dass die Midianiter auch gekommen sind, um wieder alles wegzunehmen und zu rauben. Und die waren über 130.000. Das ist natürlich ein Problem. 30.000 oder 32.000 gegenüber 130.000, ich glaube 135.000 waren es. Das wird schwierig. Und was sagt Gott? Das sind viel zu viel. Ja, wie das denn? Also wenn wir uns jetzt richtig anstrengen und richtig Mühe geben und alles tun, was wir können, dann schaffen wir es vielleicht mit unseren 32.000 Leuten, die 135.000 irgendwie zu besiegen oder zu vertreiben. Aber wenn wir uns richtig anstrengen, so, dann sind wir so richtig gut, richtig tolle Krieger. Und Gott sagt, nee, ich will gar nicht, dass ihr richtig gut seid. Ich will gar nicht, dass ihr alles so toll macht. Ich will, dass ihr mir die Ehre gebt. Und deswegen seid ihr viel zu viel. Ha. Gideon, mach was. Schick alle nach Hause, die Angst haben. Das ist eine Taktik, ne? Das ist eine Kriegsstrategie. Alle nach Hause schicken, die Angst haben. Das hat er gemacht. Er hat gesagt, okay, jeder von euch, der Angst hat, darf nach Hause gehen. Und es gingen 22.000 Leute. Pup. Blieben noch 10.000 übrig. Aber nicht viel. Und Gott sagt, Gideon, immer noch zu viel. Boah, aber wie soll ich denn mit 10.000 gegen 135? Das geht doch gar nicht. Warum denn noch weniger? Es ist immer noch zu viel. Und dann schickt er die alle zu so einem Gewässer und dann trinken die davon. Und dann sagt Gott zu Gideon, pass auf, alle Leute, die das Wasser so mit der Hand schöpfen und trinken, die schickst du nach Hause. Und die Leute, die sich so flach auf den Boden legen und direkt mit dem Gesicht ins Wasser gehen und das Wasser schleppen, also so schlecken wie so ein Hund, die nimmst du mit. Ich habe mal überlegt, wie ich das mache, wie ich Wasser trinke. Wir waren mal in Schweden auf dem Hike, hatten tierisch Durst, unser völlig verrauchtes Wasser war alle. Und irgendwann war mir alles egal, da war ein Bach an der Seite. Ich habe gesagt, habe mir den angeguckt, Wasser sah halbwegs klar aus, das trinke ich jetzt. Und ich habe überlegt, wie habe ich das damals gemacht? Ich habe mich nicht flach auf den Boden gelegt, ich habe natürlich mit der Hand geschöpft, das ist ja viel einfacher. Also es ist eine ziemlich komische Variante, sich flach auf den Boden zu legen. Und genau die, die wahrscheinlich die wenigsten machen werden, die soll man dann nachher noch behalten. Es sind 9.700 Leute weggegangen, weil die alle mit der Hand geschöpft haben. Es blieben noch 300 übrig. Sehr, sehr wenig Leute. Nicht, dass die anderen schlechter waren oder dass Gott ihn nicht haben wollte. Darum ging das gar nicht. Es ging darum, dass die Streitmacht der Israeliten ganz klein wird. Damit die Israeliten sich nicht selber auf die eigene Fahne schreiben, wir sind die coolsten, wir sind die größten, wir waren viel weniger und haben den großen Feind besiegt. Und das macht Gott in unserem Leben auch ganz oft. Der führt uns an unsere Grenzen und dann darüber hinaus. Und dann stellen wir fest, ich schaffe das nicht mehr. Ich stehe wie vor einer Mauer, vor einer Wand. Ich kann das nicht mehr. Das macht Gott manchmal in unserem Leben ganz bewusst, dass er uns Sicherheiten wegnimmt, dass wir irgendwo an eine Grenze kommen, wo wir feststellen, das schaffe ich unmöglich alleine. Und das ist der Punkt, wo Gott dann was machen will mit eurem Leben. Da steht eine riesige Mauer und Gott sagt, komm mal her. Guck mal, da vorne ist die Tür. Da kannst du durchgehen. Und dann hat er die 300 Leute genommen und ist in das Lager, erstmal alleine hat das Lager der Midianiter ausgekundschaftet. Und dann hat er was festgestellt. Der eine Wachmann zum anderen hat gesagt, hey, ich habe was geträumt. Ja, und, was hast du denn geträumt? Ja, ich habe geträumt, da war so ein großes, rundes Brot. Und das ist vom Berg runtergerollt in unser Lager, ist gegen ein Zelt gestoßen, hat das ganze Zelt umgekippt. Und der andere, oh nein, das ist Gideon, das ist das Schwert von Gideon, der wird uns alle vernichten. Der Gideon hört das und denkt, hey, ist ja der Hammer, die haben total Schiss vor mir. Die haben Angst, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass wir nur 300 Leute sind. Die haben totale Angst vor uns. Und Gideon dankt Gott, sagt, ey Gott, jetzt weiß ich, wie du das anstellen willst. Geht zurück und hat einen Plan. Jetzt ist er strategisch und sagt, passt auf Leute, wenn die Nachtwache sich abwechselt, ja, die einen sind schon völlig müde und die anderen, die sind noch nicht ganz wach, wenn die wechseln, dann greifen wir die an. Wir teilen uns auf, 3x100 Leute, einmal hier, einmal da und wir stehen hier und dann macht ihr alle das, was ich auch mache. Die hatten dann so eine Fackel mit dem Tonkrug verdeckt, damit man das Licht nicht gesehen hatte. Und auf das Zeichen von Gideon haben die alle die Tonkrüge auf den Boden geschmissen, dass die zerschossen und zerschmettert wurden. Es hat einen tierischen Krach gemacht. Plötzlich sah man überall die Fackeln und dann fingen die an, ins Horn zu tröten. Okay, die hatten wahrscheinlich größere Hörner. Die klangen dann so ein bisschen unheimlicher. Und dann haben die noch gerufen für Gott und für Gideon. Und dann haben die nichts mehr gemacht. Dann standen die einfach nur da. Fackel in der Hand und gebrüllt. Oh, für Gott und Gideon und Töre. Mehr haben die nicht gemacht. Und alle Midianiter, völlig angstvoll aus dem Zelt raus, wussten gar nicht, was oben ist, was unten ist, haben das Schwert gezogen und jeden umgebracht, der ihnen gerade in die Nähe kam. Die haben sich selber kaputt gemacht. Die haben sich selber vernichtet. Das ganze Volk. Später ist Gideon denen noch nachgelaufen, hat ihn noch weiter verjagt. Aber da hat man dann gesehen, dass Gott eigentlich gekämpft hat. Die Israeliten haben überhaupt nichts gemacht. Gar nichts. Gott hat für sie gekämpft. Das war das Coole. Aber sie waren Gott gehorsam. Und ich glaube, das werden wir auch und das können wir in unserem Leben erleben, dass Gott für uns ist und dass Gott die eigentliche Arbeit macht und vor allen Dingen den größten Kampf und den größten Feind, man sagt auch den letzten Feind des Menschen, den Tod, den hat Jesus schon längst besiegt. Den Kampf hat er schon längst gekämpft. Den hat er schon gewonnen. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir mit ihm leben, dann werden wir sehen, dass Gott bei uns ist und dass Gott uns unterstützt. Und dass wir in Gottes Kraft leben, so wie wir das heute gehört haben, mit dem Hammer, der Felsen zerschlägt, wie wir das heute über die Tapferkeit gehört haben. Das ist dann nicht mehr diese Tapferkeit, die aus uns kommt, sondern wir sind stark, weil Jesus mit uns ist, weil Jesus bei uns ist. Also nochmal, Gott hat gute Gedanken über dein Leben. Gott denkt gut, er möchte, dass du, er hat gute Vorschläge, gute Pläne für dein Leben. Aber du musst anfangen, so die Götzen, die in deinem Leben sind, wegzumachen. Das, was Gott von seinem Thron, von dem ersten Platz verdrängt, das muss zur Seite. Und Jesus soll die erste Position haben. Und dann wirst du feststellen, dass Jesus mit dir ist, dass Jesus dich trägt, selbst in unmöglichen Situationen, wo jeder sagt, das klappt nicht, das wird nie funktionieren. Wenn Gott sagt, das klappt, dann klappt das. Und dann geht das auch. Und dann wirst du Wunder erleben mit Gott in deinem ganz normalen Leben. Und dann wirst du merken, wie Gott dich trägt, wie Gott dir hilft und wie Gott plötzlich Wege hat, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und plötzlich siehst du, da ist der Weg, da geht's weiter. Lass uns beten. Vielleicht stehen wir alle auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gute Gedanken hast zu unserem Leben. Du redest gut über uns. Du klagst uns nicht an, sondern du willst das Beste für uns. Du hast das Beste gegeben. Du bist für uns. Du bist immer für uns, du bist auf unserer Seite. Und Jesus, wenn da Götzen sind in unserem Leben, wenn da Dinge sind, die nicht richtig sind, die nicht gut sind, dann hilf uns, dass wir das zur Seite bringen. Zeig uns das auf und wir wollen das klären. Wir wollen das aus unserem Leben reinigen. Und wenn es jetzt Dinge gibt in deinem Leben, wo du vielleicht schon während der Predigt gemerkt hast, da sind Götzen in meinem Leben, da sind Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, dann sag das jetzt in diesem Augenblick mal zu Gott. Kannst du dir einen Gedanken machen, das muss ja nicht jeder hören. Aber sag das jetzt mal zu Gott. Bring das mal zu Gott und sag, hier habe ich so eine Art Götze. Da ist mir was so wichtig geworden. Da habe ich ein Problem, da habe ich einen Fehler in meinem Leben, vielleicht eine Charakterschwäche. Dann bring das Gott und sag ihm hier, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr haben, ich will das nicht mehr tun. Hilf mir. Und Jesus, danke, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, dass du uns leitest, dass du uns führst. Und ich möchte dich bitten, dass wir alle, die wir sind, Christen oder vielleicht sogar Menschen, die noch weit weg sind von dir, dass wir erleben, wie du uns führst, dass wir erleben, wie du in unserem Leben bist und dass wir erleben, da wo wir auf deine Ratschläge achten, da trägst du uns und da hilfst du uns und da machst du aus unmöglichen Situationen ganz wunderbare Situationen. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst und dass wir stark und tapfer sind, nicht aus uns selber heraus, sondern in deiner Kraft. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen.